my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Willkommen zu der Ausgabe von Fokus Südwest vom 29. Mai 2016. Am Mikrofon sind Janina Ellinger und Merle Flachsbart.
Im ersten Beitrag hören Sie ein Interview mit Elisabeth Sobotka, der Intendantin der Bregenzer Festspiele 2016. Im zweiten Beitrag geht es um die Arbeit des Praktikantenamtsleiters der Hochschule Heilbronn, Professor Dr. Marco Sander. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Schwäbisch Hall. Der Ausbau der Bundesautobahn A6 von Heilbronn nach Nürnberg ist eines der Streitthemen in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Nach Auffassung der Industrie- und des Unternehmer- bzw. CDU-Mittelstandssprechers Christian von Stetten ist er so wichtig, dass der Politiker aktiv für eine private Finanzierung eintritt. Die SPD-Abgeordnete Annette Savade unterstützt den Ausbau. Der Grüne Harald Ebner sieht keinen dringenden Bedarf. Diese ÖPP, also öffentlich-rechtlichen Partnerschaften zur Finanzierung staatlicher Aufgaben, ermöglichen es privaten Investoren wie Versicherungen oder Banken, Projekte im Energie-, Bildungs- oder Verkehrsbereich zu finanzieren. Dadurch spart der Staat angeblich Ausgaben für die Infrastruktur und muss nicht weitere Schulden aufnehmen. Für den schnelleren Ausbau der A6 soll nach Auffassung von Experten nun gar die Kompetenz der Planung ganz auf den Bund übergehen, was bedeutet, dass der ganze Planungsapparat umgebaut und die Mitsprache der Länder im Zuge einer Verfassungsänderung eingeschränkt werden sollen. Der grüne Verkehrsminister Herrmann ist misstrauisch, da diese Zentralisierung teuer und intransparent sei. Zur Durchführung der ÖPP wurde in Berlin die ÖPP Deutschland AG gegründet, die bereits viele Projekte gemanagt hat. ÖPP-Kritiker wie Lobby Control oder der Wirtschaftsexperte Werner Rügemer warnen vor dieser Finanzierungsform und listen viele Projekte wie den Berliner Flughafen, die Hamburger Elbphilharmonie oder den A1, A8 und A20 Ausbau auf, die schiefgegangen sind. Am Ende trägt der Staat das Risiko, während die Privaten Kasse machten. Generell, so die gemeinnützige Organisation ATTAC, sei dieses Instrument der ÖPP nicht geeignet, den Staat wirklich zu entlasten. Es biete vielmehr dem Kapitalmarkt angesichts geringer Zinsen Renditemöglichkeiten. Und zuletzt muss der Steuerzahler dafür bezahlen.
Schwäbisch Hall. Pflegenotstand, Personalmangel, überlastete Klinikmitarbeiter. Der erhebliche Fachkräftemangel und gewaltige Überstundenberge bringen bundesweit viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Auch die Klinikbelegschaft im Schwäbisch-Haller Diakoniekrankenhaus protestiert gegen diese für Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzumutbare Arbeitssituation in einem Bereich, der eigentlich besonderer Aufmerksamkeit und Qualität bedarf. Der Zeitmangel und die Arbeitsverdichtung gefährdet die Gesundheit der Patienten. Deshalb fordern die Fachkrankenschwestern mit Unterstützung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine grundsätzliche Verbesserung der Rahmenbedingungen und der geringen Gehälter, die mitverantwortlich sind, dass zu wenige Menschen diesen Beruf ausüben. Der stellvertretende Vorsitzende der Mitarbeitervertretung des Diakoniekrankenhauses Jörg Härte sagte, dass zusätzlich die überbordende Dokumentation zugunsten sogenannter Qualitätssicherung zu große Ausmaße angenommen habe. Die Politik müsse zusammen mit den Krankenkassen endlich dieses Problem anpacken. Die Budgetierung der Personaleinstellung verhindere eine Ausrichtung des Personalschlüssels und der Arbeitsbedingungen an der Praxis und am wirklichen Bedarf. Der Arbeitsdruck über die Belastungsgrenze hinaus mache die Angestellten krank. Klinikchef Pfarrer Hans-Joachim Lenke hat Verständnis für die Protestaktionen und betont, dass jede frei werdende Stelle besetzt würde. Wie die weit über 1000 Überstunden abgebaut werden sollen, weiß niemand. Für Gesundheit und Pflege sollte mehr Geld zur Verfügung gestellt und die Verteilung des Geldes anders geregelt werden, etwa durch mehr Zeit für die Menschen statt für die PC-Dokumentation.
Stuttgart. Die Kontext-Wochenzeitung zeigt in einem ausführlichen Bericht auf, wie der Tschernobyl-Schock dazu führte, dass der Schokokönig Alfred Ritter sein Leben und seine Produktion umkrempelte. Die verstrahlten Nüsse aus der Türkei brachten ihn ab 1986 dazu, in die Energiewende zu investieren. In seiner neuen Firma Paradicta baute er Röhrenkollektoren und unterstützte massiv die ökologischen Schönauer Stromrebellen. Auch bei den Arbeitsbedingungen im Betrieb und in seiner Kakaoplantage in Nicaragua sind Kriterien wie Nachhaltigkeit, humane Arbeit ohne Kinderhände sowie soziale Arbeitsbedingungen nachprüfbar. Der 1953 geborene Enkel des Schokoladenfabrikanten Alfred Ritter, der das Unternehmen 1912 gründete, hat als Student den Tübinger Philosophen Ernst Bloch kennengelernt. Dessen konkrete Utopie interpretierte er für sich so, dass die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ein Planungsfaktor wurde. Dafür erhielt er mehrere Preise und die Wirtschaftsmedaille des inzwischen grünen Bundeslandes Baden-Württemberg. Nur der Konflikt mit dem Bundeskartellamt wegen angeblicher Preisabsprachen und die widerlegte Behauptung der Stiftung Warentest, in der Ritterschokolade sei künstliches Nussaroma enthalten, haben an seinen Nerven gezerrt. Auf jeden Fall sehenswert ist das Museum Ritter, ein Kunst- und Schokoladenmuseum in Waldenbuch, wo noch bis zum 3. Oktober die bemerkenswerte Ausstellung Lunapark – Licht, Kunst, Kinetik aus der Sammlung Mali Hoppe Ritter zu sehen ist.
Soweit die Nachrichten, geschrieben von Hans A. Gräf.
Maybe I'm in love. Maybe I'm in love.
Großteil der Besucher der Bregenzer Festspiele kommt Jahr für Jahr aus dem Ländle, weshalb man sich wohl nun auch für eine Pressekonferenz zum diesjährigen Festspielprogramm in Stuttgart entschloss. Nach den Baden-Württembergern folgen die Bayern als zweitstärkste Operngängerfraktion. Und dann schon die Vorarlberger. Seit 70 Jahren strömen sie zu ihren Freilichtaufführungen weltbekannte Opernstücke. Auch im vergangenen Jahr lagen die Verkaufszahlen bei über 90%. Kostendeckend wird es bereits ab 80% Kartenverkauf für das durch den Staat Österreich, das Bundesland Vorarlberg, die Stadt Bregenz und viele private Sponsoren geförderte Festival. Puccinis Verismo Oper Turandot steht auch dieses Jahr auf der fast 7000 Opernbesuchern Platz bietenden Seebühne auf dem Programm. Gespielt wird wieder auf dem opulenten Bühnenbild, das einen Ausschnitt der chinesischen Mauer zeigen soll. Bis zu 27 Meter hoch und 72 Meter breit. Wie immer steckt viel Technik dahinter, vor allem für überraschende Effekte. Bereits 60% der Karten für diese Inszenierung des Bühnenbildners und Regisseurs Marco Arturo Marelli sind verkauft. Eröffnet wird das Freilichtfestival bei einer Seeproduktion im zweiten Jahr drin im Opernhaus. Dann wird es am 20. Juli die Wiederaufführung einer zwischenzeitlich in Archiven eingestaubten Oper aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geben. Franco Faccios Amleto von Ariccio Boito nach Shakespeares Tragödie Hamlet für die italienische Oper eingerichtet. Für Focus Südwest sprach Ralf Snurawa darüber und über weitere Programmpunkte der in ihrem 70. Jahr bestehenden Bregenzer Festspiele mit Intendantin Elisabeth Sobotka.
Frau Sobotka, die Bregenzer Seefestspiele haben dieses Jahr eine Besonderheit zu bieten. Wenn man so will, eine Wiedererstaufführung, oder wie man es immer nennen möchte, mit Franco Faccios Oper Amleto, Hamlet zu Deutsch. Wie sind Sie zu dem Stück überhaupt gekommen?
Ich kenne das Stück seit meinem Studium und bin damals von meinem Professor auf Franco Faccio gestoßen worden, sozusagen. Bin dann nach Mailand gefahren zu Ricordi. Im Archiv von Ricordi liegt oder lag bis vor kurzem das einzige Original. Das habe ich studiert, das Original, und habe dann darüber auch meine Diplomarbeit geschrieben. Ein, ich würde sagen, fast noch verrückterer Musikwissenschaftler als ich hat das Stück herausgegeben mittlerweile. Es gibt jetzt Gott sei Dank auch die Noten. Und wie ich das erfahren habe, also wie ich hier bestellt wurde, war mein erster Anruf bei Ricordi, ob es die Noten gibt. Und da es die Noten gab, habe ich mir gedacht, das ist die Gelegenheit, dieses, wie ich glaube, wirklich spannende Stück auf die Bühne wieder zurückzuholen.
Dann ist es eigentlich fast ein persönlicher Bezug, wenn man das so sieht, oder?
Ja, ein starker persönlicher, den ich aber doch von anderer Seite absichern lassen wollte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Paolo Carignani, der wirklich sehr, sehr kritische, würde ich sagen, Dirigent, Spezialist für italienisches Repertoire, wie sich der das angeschaut hat und gesagt, du, es zahlt sich absolut aus, dass wir das wieder machen. Und auch mit Pavel Cernoch, ein Tenor, der, wie er die Partie des Hamlets gesehen hat, gesagt, das ist eine unglaubliche Rolle, die möchte ich studieren.
Solche Raritäten auf die Bühne zu bringen, ist sicherlich nur möglich, wenn man erfolgreiche Bilanzen vorweisen kann. Und Turandot dürfte im letzten Jahr wahrscheinlich sehr erfolgreich gewesen sein, oder?
Ja, Turandot war sehr erfolgreich. Allerdings sind diese Raritäten auch ein bisschen im System der Festspiele. Die Bregenzer Festspiele haben sich sehr profiliert mit einerseits Raritäten und Uraufführungen. Und in dieser Tradition steht das auch. Ich möchte gerne Dinge wieder auf die Bühne oder auf die Bühne bringen, die man nicht überall sehen kann. Und genau in dieser Tradition steht auch Hamlet. Ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass das danach an vielen Orten weiter und wieder gespielt wird. Aber im Moment ist es die einzige Möglichkeit, dieses Stück zu sehen und zu hören, und es gibt auch überhaupt keine Aufnahme davon.
Für Sie ist es das Herzblut, wenn man so will. Was ist denn dieses Jahr neben Franco Faccios Amleto geboten bei den Bregenzer Festspielen?
Es ist die große Vielfalt, die mir so am Herzen liegt, die auch in den Möglichkeiten der Festspiele begründet ist. Wir haben auf der Werkstattbühne wieder zwei zeitgenössische Stücke. Einmal die Staatsoperette, ein sehr, sehr spannendes Stück über die österreichische Zwischenkriegszeit. ist eine Uraufführung, wurde noch nie als Musiktheater gespielt, war ursprünglich als Fernsehfilm konzipiert, wurde nur einmal aufgeführt, war ein großer Skandal. Ist, glaube ich, ein wirklich wichtiges Stück. Make No Noise von Miroslav Strinka, österreichische Erstaufführung, auch auf der Werkstattbühne. Und war gerade von der Herzblut die Rede, das Opernstudio am Kornmarkttheater mit Don Giovanni, mit einer ganz jungen Besetzung, die dort ihre, sage ich, ersten Opernspuren verdienen.
Sind das auch schon die Sänger und Sängerinnen von morgen?
Ja, ich glaube schon. Es freut mich besonders, dass eine Sängerin von dem letzten Opernstudio, von der Cousy, macht mit bei Make No Noise auf der Werkstattbühne. Und eine andere Sängerin von Cousy wird nächstes Jahr bei der Carmen auf der Seebühne mitmachen. Also natürlich ist das auch ein Pool, aus dem wir uns gerne bedienen.
Jetzt haben Sie schon einen kleinen Ausblick gebracht fürs nächste Jahr, aber ich will noch bei diesem Jahr bleiben. Turandot war letztes Jahr sehr erfolgreich. Wie ist es dieses Jahr im Vorverkauf? Auch schon sehr gut verkauft?
Ja, Gott sei Dank, sehr, sehr gut verkauft. Wir liegen fast so, also wir vergleichen ja immer mit der Vergangenheit und wir liegen fast so gut wie bei AIDA 1 an absoluten Zahlen, also das erste Jahr AIDA. Natürlich ist der Verkauf erstes und zweites Jahr immer unterschiedlich. Die Neuigkeit zieht mehr. Wir konnten aber eine Aufführung zusätzlich ansetzen und sind jetzt bei 24 Aufführungen und da sind schon 2/3 der Karten verkauft. Das ist ein sehr gutes Gefühl.
Das heißt, wenn Ihr kaufmännischer Leiter sagt, es gibt das Restrisiko Kunst, dann gehen Sie das gerne und problemlos ein.
Im Moment ja, aber es bleibt immer ein Risiko. Und ob der Hamlet anderen Menschen so gut gefällt wie mir, werde ich auch erst nach der Premiere wissen.
Eine andere Frage noch zu den Bregenzer Festspielen, 70 Jahre dieses Jahr. Was ist angesichts des Jubiläums zusätzlich gedacht?
Es gibt ein Sonderprojekt, würde ich es nennen. Die Festspiele sind ja vor 70 Jahren, 1946, auf 2 Kieskähnen im Gondelhafen eröffnet worden. Es war das erste Mal Spiel auf dem See. Daraus hat sich die wirklich unglaubliche Erfolgsgeschichte der Bregenzer Festspiele entwickelt. Und wir möchten gerne dem sozusagen eine Referenz erweisen und werden am Vorabend der Eröffnung am 19. Juli am Gondelhafen auf einem Kieskern das Stück von damals wiederholen, Bastien und Bastienne. Und es ist jetzt keine historische Wiederholung, sondern es ist sozusagen wirklich eine Referenz an die Gründer dieses Festivals. Und gleichzeitig, es ist unverstärkt, kann man auch wirklich schauen, wie hat das damals funktioniert und hat im Vergleich dazu die riesige Seebühne. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr schöner Abend, der auch auf die 70. auf die 71. muss man ja sagen, Festspiele einleiten wird.
Damals war sicherlich Bregenz sozusagen das eigentliche Zielpublikum. Jetzt ist das Zielpublikum relativ weit gefasst. Wie weit geht es denn?
Also unser größtes Einzugsgebiet ist Baden-Württemberg und insgesamt kommen 60% unserer Besucher aus Deutschland. Das Haupteinzugsgebiet ist dann doch relativ regional, süddeutscher Raum, Schweiz, Österreich. Das ist sozusagen unser, ich nenne es jetzt, Stammpublikum.
Und noch ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Sie haben es schon angedeutet, 2 Produktionen kann man schon nennen. Was wird es nächstes Jahr geben?
Auf der Seebühne Carmen. Da freuen wir uns wahnsinnig, dass S. Devlin das Bühnenbild machen wird. Sie ist eine Bühnenbildnerin, die sehr breite Erfahrung hat zwischen einerseits klassischem Theater- und Opernbühnenbild bis hin zu riesengroßen Pop-Events oder olympischen Eröffnungen. Und sie hat einen sensationellen Entwurf gemacht. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir ihn auch technisch hinbringen. Mhm. Kaspar Holten führt Regie. Und im Festspielhaus haben wir ein ganz spannendes Projekt Mose in Egitto, Moses in Ägypten. Eine tragische Oper von Rossini, unglaublich tolle Musik. Und wir versuchen gemeinsam mit Lotte de Beer, der Regisseurin, und dem Theaterkollektiv Hotel Modern wirklich eine funktionierende Teilung des Roten Meeres auf der Bühne des Festspielhauses hinzubekommen.
Also keine Teilung des Bodensees. Eine letzte Frage noch. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen alten, großen, gewaltigen Bühnenbildern? Vor allem das von diesem Jahr, von der Mauer. Steht da schon fest, wo das hingeht?
Was wir verwenden können, verwenden wir. Der Pavillon, der rote Pavillon, der den höheren Turm schmückt, da gibt es schon viele Anmeldungen dafür, auch für die Krieger im Wasser und außerhalb des Wassers. Und alles andere wird sagen auch wiederverwendet oder die ganzen Metallteile natürlich recycelt. Also das ist auch ein Kreislauf.
Soweit ein Beitrag von Ralf Snowara zu den Bregenzer Festspielen.
I could guard in the dark and see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my trick. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. And that from the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, brave, let me go. After leaving your place, this road will lead me somewhere I don't really know. But it's someone always takes my name somehow. Let me go, let me go, let me go. Stop shouting, let me go, let me go, let me go, let me go.
Jedes Jahr veröffentlicht der Zeitstudienführer Deutschlands umfangreichstes Hochschulranking. Die Umfrage soll vor allem Schülerinnen und Schülern die Wahl eines Studiums erleichtern und sie informieren. 150.000 Studierende unterschiedlicher Hochschulen haben Kategorien wie Studiensituation, Betreuung durch Lehrende sowie Berufs- und Arbeitsmarktbezug in der Studie bewertet. Die Fachhochschule Heilbronn liegt im Jahr 2016 in mehreren Kategorien vorne. Die Studierenden sind nicht nur mit der Studiensituation und der Betreuung durch das Lehrpersonal äußerst zufrieden, sondern empfinden auch den Praxisbezug als sehr gut. Durch die gute Ausbildung an der Fachhochschule Heilbronn fällt vor allem Studierenden technischer Fächer der Einstieg in das Berufsleben und in den Arbeitsmarkt leichter. Janina Ellinger hat für Focus Südwest mit dem Praktikantenamtsleiter Professor Dr. Marco Sander über seine Arbeit an der Heilbronner Fachhochschule gesprochen.
Professor Sander, für was ist ein Praktikantenamtsleiter an der Hochschule Heilbronn zuständig?
Ja gut, ich bin als Professor und Praktikantenamtsleiter zuständig für die Betreuung der Studenten während ihres Praxissemesters. Und das Praxissemester findet im Regelfall im fünften Semester statt und zieht sich über das ganze Semester. Das heißt also, die Praktikanten oder Studenten können hier ein Praktikum absolvieren von 6 Monaten.
Wenn Sie denn die Studenten betreuen, welche Erwartungen haben denn die Studenten im Vorgespräch mit Ihnen an ihr Berufsleben?
Gut, die Erwartungen darüber müssen sich die Studenten schon im Vorfeld Gedanken machen. Sie müssen vor Antritt ihres Praktikumsplatzes müssen sie einen sogenannten Praktikumsplan abgeben, in dem sie dann darlegen, was sie von ihrem Praktikum erwarten. Und letztendlich geht es darum, das in der Theorie erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen.
Wenn Sie Studenten während dem Praktikum betreuen, mit welchen Problemen werden die Studenten während dieser Zeit vor allem konfrontiert?
Ja gut, eigentlich Probleme gibt es weniger, sondern es ist halt nur ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und Sie müssen halt lernen, auch das in der Theorie erlernte Wissen dann in die Praxis umzusetzen. Und da ist manchmal auch irgendwie so eine Lücke, die da klafft. Aber ich denke mal, das können die auch nicht recht rasch schließen. Sie müssen erstmal sich ein bisschen einarbeiten und dann klappt es eigentlich meistens recht gut im Praktikum. Und die Unternehmen, die unsere Praktikanten dann auch betreuen, sind auch mit unseren Praktikanten und Studenten sehr zufrieden.
Die Hochschule Heilbronn ist ja eher technisch ausgelegt. Merkt man da auch einen Unterschied, dass eben Studenten, die eher in die technische Richtung, also die Fächerwahl, dass die da schon einen Unterschied macht, gerade auch in Bezug auf Zukunftsängste?
Also folgendes, ich meine, klar hat auch die Hochschule Heilbronn eine Ausrichtung auch in Richtung Technik, aber nicht nur. Wir am Campus Schwäbisch Hall, wir sind die Fakultät für Management und Vertrieb, die ist also rein betriebswirtschaftlich orientiert. Und von da kann ich jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie die Leute jetzt nur in Richtung Technik gehen. Unsere Studenten sind betriebswirtschaftlich ausgebildet und da irgendwie Angst zu haben, in die Praxis zu gehen, das sehe ich überhaupt nicht. Zumal der Bedarf gerade bei uns im Bereich Management und Vertrieb eigentlich recht hoch ist. Weil da haben wir auch eine Position, muss ich ganz ehrlich sagen, die es eigentlich in Deutschland ganz selten gibt, weil es gibt nur wenige Fakultäten, die auch Fachrichtung Management und Vertrieb haben. Ich meine, wir haben 6 Studiengänge und 3 davon sind eben Richtung Management, Vertrieb, Fachrichtung Finanzdienstleistung, Industrie und Handel. Daneben haben wir auch noch Studiengänge für Management, Beschaffungswesen, Unternehmensrechnung und auch Personal. Das heißt also, wir bilden eigentlich hier in der betriebswirtschaftlichen Hinsicht eigentlich sehr breit gefächert aus, wobei jeder Studiengang auch sehr spezialisiert ist. Und diese Spezialisierung, die wird eigentlich in der Praxis sehr gefragt.
Dann würden Sie schon sagen, dass die Fächerwahl einen Unterschied macht, denn es besteht ja anscheinend eine große Nachfrage im Managementbereich, dass ich mir als Student keine Zukunftsängste machen muss, da ich ja schon im Praktikum einen guten Weg ins Berufsleben geebnet habe.
Gut, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt bei unseren Studenten anfangen, sie studieren allgemeine BWL. Die Spezialisierung fängt eigentlich schon an mit der Studienwahl. Das heißt also, sie stellen da schon die Weichen, wohin eigentlich die Reise geht. Und während des Semesters werden sie dann auch speziell ausgebildet. Und ich sag mal, gerade die Vertriebsstudiengänge, die sind auch bei uns in der Region von Schwäbisch Hall, sind sehr gefragt. Wir haben auch zahlreiche namhafte Unternehmen, die unsere Hochschule oder unseren Campus auch hier fördern. Und die Studiengänge sind ja auch abgestimmt mit der Wirtschaft. Das heißt also, bevor der Campus errichtet worden ist, hat man sich dann mit den Vertretern der Unternehmen, die hier in der Gegend sitzen, hat man sich zusammengesetzt, hat gefragt, welchen Bedarf an Studenten braucht ihr und was wünscht ihr euch, wie diese Studenten ausgebildet werden. Und daraus resultieren eigentlich auch unsere Fachrichtungen, die wir dann den Studenten zum Studieren anbieten.
Also können wir eigentlich sagen, dass diese Zusammenarbeit eigentlich die Zukunftsängste gar nicht so entstehen lässt bei den Studenten?
Also ich kann jetzt nur von der Fakultät hier in Schwäbisch Hall sprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt noch ganz wenig Studenten erlebt, die Schwierigkeiten hatten, nach ihrem Studium irgendwo einen Job in der Wirtschaft zu finden. Zumal jetzt hier auch der Bedarf, gerade jetzt hier in der Gegend, wir sind ja die Gegend der Weltmarktführer, der Bedarf recht hoch ist und die Unternehmen hier froh sind, dass sie dann auch Absolventen von Hochschulen hier bekommen. Und dafür bilden wir eigentlich auch hier am Campus Schwäbisch Hall aus.
Soweit ein Beitrag von Janina Ellinger. Das war Fokus Südwest vom 29. Mai 2016. Moderation und Redaktion: Ralf Snorava, Janina Ellinger, Hans A. Gräf und Merle Flachsbart.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.